Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Die Orthodoxie versteht sich theologisch als Einheit und trotzdem gibt es gute Gründe, von den orthodoxen Kirchen im Plural zu sprechen. Denn diese Kirchen haben unterschiedliche Oberhäupter und sie haben sich sehr unterschiedlich entwickelt und haben bis heute in den verschiedenen Ländern von Russland bis Griechenland eine ganz unterschiedliche gesellschaftliche Stellung. Ein Thema, was sie aber alle in einer Form geprägt hat, ist die aus dem Ursprung, also aus Byzanz stammende Idee der Symphonie. Und das meint die Nähe zwischen weltlichen und kirchlichen Autoritäten, die Nähe von Kirche und Staat. Einen historischen Überblick über dieses Thema hat vor kurzem Gerhard Schweitzer vorgelegt. Er ist Kulturwissenschaftler und Autor und er hat viele orthodox geprägte Länder ausführlich bereist. Kreuz und Schwert heißt sein Buch über Geschichte, Glaube und Politik der orthodoxen Kirchen. Und dieser Titel, der macht sich an einer Statue fest, von der ausgehend sich schon ziemlich viel über die politische Geschichte der orthodoxen Kirche, zumindest in Russland, erzählen lässt. Es ist die Statue des Großfürsten Wladimir I. und sie steht direkt am Moskauer Kreml. Herr Schweitzer, warum steht dieser Fürst aus dem 10. Jahrhundert da mit Kreuz und Schwert in der Hand? Und warum wurde diese Statue erst vor ein paar Jahren dort aufgestellt?
Ja, das hat eine Vorgeschichte. Nahezu die gleiche Statue in derselben Art ist 100 Jahre vorher errichtet worden in Kiew. Dort ist die orthodoxe Kirche entstanden und die Russen sagen, da ist auch die russisch-orthodoxe Kirche entstanden, obwohl es damals kein Russentum und kein Ukrainertum gab. Aber der Begriff Rus kommt aus Kiew und nicht aus Moskau. Und die russische Kultur, wenn man so denkt, die hat sich dann bis nach Russland ausgebreitet und es ist dann eine ziemlich breite orthodoxe Bewegung geworden. Nur war es damals noch keine orthodoxe Kirche, es war eine Einheitskirche, die von Rom bis Moskau gereicht hat. Die Kirchenspaltung kam dann erst um 1053.
Und dieser Fürst war insofern auch ganz entscheidend für die Christianisierung, weil er eben die Massentaufe von den Menschen, von den Rus da im Dnieper angeführt hat und sozusagen umgesetzt hat. Aber warum muss der am Moskauer Kreml stehen? Warum reicht es nicht, wenn er da am Dnieper steht, wo diese Massentaufe stattgefunden hat?
Im Grunde, als Kiew gegründet wurde und eine heilige Stadt wurde, hat es Moskau noch gar nicht gegeben. Das Zentrum der orthodoxen Kirche oder der Kirche überhaupt, der Ostkirchen, war Kiew. Und das eigentliche Zentrum war Rom und Konstantinopel. Und als dann Rom immer weniger an Bedeutung gehabt hat, ist die Bedeutung nach Konstantinopel gegangen. Und der Großfürst Wladimir wollte eine Tochter vom oströmischen Kaiser heiraten. Die Bedingung war, dass sein Volk zum Christentum übertritt. Im Grunde gab es nur ein Christentum. Es war noch keine Spaltung da. Und dann wurde ukrainisches Gebiet von den Mongolen erobert, von den Polen erobert. Es hat sich aufgelöst. In Russland hat sich auch ein Teil dieser Religion weiterentwickelt. Und dann ist erst Moskau bedeutend geworden. Und dann ist es aber so gewesen, später, da wurde die Ukraine, der östliche Teil, russifiziert. Und dann hat der Zar Nikolaus ist das gewesen, er hat dann versucht, dort zu zeigen, dass allein die russisch-orthodoxe Kirche regiert, indem er dort eine Statue hat aufrichten lassen von diesem Großfürsten Wladimir. In der einen Hand ein Schwert, in der anderen Hand das Kreuz. Genau das. Und Putin später, 100 Jahre später, hat es im Grunde noch in Moskau dieselbe Statue errichten lassen, weil er das Gefühl hatte, dass die Ukraine nicht mehr russisch genug ist und nicht mehr orthodox genug, nicht mehr gläubig genug. Und dass sich das Zentrum von Kiew spirituell endgültig nach Moskau verlagert.
Und damit war er ja nicht der Erste. Es gibt auch andere, die schon früher Moskau als das dritte Rom bezeichnet haben. Also das erste Rom ist das in Italien. Ja. Das zweite ist Konstantinopel, was das gleiche ist wie Byzanz und das heutige Istanbul. Und dann eben diese Vorstellung, Byzanz ist untergegangen, Konstantinopel kam in türkische Hände, in muslimische Hände und deswegen also dann das dritte Rom in Moskau. Jetzt ist aber für mich doch die Frage, wenn wir uns diesen Putin anschauen, der ja KGB-Offizier war und lange als Atheist galt, ist der wirklich davon überzeugt, dass es darum geht, Religion auch zu retten, wenn er seinen Angriffskrieg in der Ukraine macht? Oder ist das letztendlich eine religiöse Überformung von seinem imperialen Machtwillen, der hinter diesem Krieg vor allem steckt?
Das wird oft argumentiert, aber ganz so stimmt es nicht. Putin hat im Grunde eine große Identitätskrise erlebt, als das kommunistische Reich zerfallen ist. Er musste natürlich als Geheimdienstchef und als russischer Politiker, als kommunistischer, musste er Atheist sein. Und vor allem damals hat es unter Stalin und später hat es eine unverbrüchliche Herrschaft zwischen Staat und kommunistischer Ideologie gegeben. Und unter dem Zaren hat es eine Herrschaft von Zar und russisch-orthodoxer Kirche gegeben. Die russisch-orthodoxe Kirche wurde gestürzt und ersetzt durch kommunistische Partei und kommunistische Regierung. Wieder eine Einheit von Ideologie und Staat. Und Putin hat natürlich nach diesem Glaubensverlust wieder einen festen Glauben gesucht und hat festgestellt, dass sehr viele Menschen in Russland orthodox geblieben sind und hat sich darauf gestützt. Wenn man ihn so sieht in der Kirche, er kann so inbrünstig beten und so inbrünstig Kerzen anzünden, dass man glaubt, er ist nun wirklich ein orthodoxer Christ geworden. Und er hat auch einen Beichtvater. Und der Beichtvater Bischof Tichon, einer der mächtigsten Bischöfe in Russland, sagt, er ist ein wahrer Christ. Und in gewisser Weise ist er auch Christ. Und zwar in der Weise, wie sich die orthodoxe Kirche lange verstanden hat. Nämlich absolut regierend und die einzig wahre Kirche überhaupt. Auch in der Meinung, dass die katholische Kirche nur halbchristlich ist, die evangelische gleich gar nicht mehr christlich, weil sie sich dem Zeitgeist andienen, während Putin sagt, wir verkörpern immer noch das dritte Rom. Auch Putin sagt das, sein Bischof sagt das, sein Beichtvater. Das ist die absolute Ideologie. Und er versteht sich auch als Oberherr über alle anderen orthodoxen Kirchen. Griechenland, Serbien besonders deutlich. Und die Kirchen versuchen sich in gewisser Weise zu emanzipieren von russischem Einfluss, aber sie tun es oft nicht. Es ist im Grunde eine enge Bindung an die russische Orthodoxie da. Und das versucht Putin aufrechtzuerhalten. Das gelingt ihm aber bei der Ukraine als einzigem Staat nicht. Und vor allem die Ukraine ist das Ursprungsgebiet der Orthodoxie, also in der russischen Form. Und dann ist etwas passiert, dass die Ukraine sich immer mehr am Westen annähert. Aber doch in der Beziehung, dass es zwar westliche Wirtschaftsformen übernehmen möchte, andererseits doch einen Brückenkopf zu Osten. Selenskyj spricht ja besser Russisch als Ukrainisch. Und er wollte die Ukraine als einen Brückenkopf zwischen Russland und dem Westen verstehen. Und war selber eigentlich sehr russlandfreudig. Erst als dann Putin sagt, Moment einmal, wir müssen die Ukraine wieder zu einem Vassallenstaat machen. Es kommt nicht darauf an, es russisch zu machen, aber ein Vassallenstaat wie auch Weißrussland. Das ist ja auch die enge Bindung da. Und dass das nicht gelungen ist, weil die Ukrainer sagten, wir wollen einen eigenen Staat haben und wollen nicht so abhängig sein von der russischen Orthodoxie. Das hat dann die Grundlage für den Krieg gelegt. Und Putin hat glaubt, er hat ein leichtes Spiel damit.
Wir hören jetzt immer wieder von diesen russisch-orthodoxen Geistlichen, die den Krieg unterstützen. Es gibt aber ja auch kritische Stimmen und es gibt vor allem auch kritische Stimmen, sofern sie nicht zum Schweigen gebracht werden, in Belarus. Und in der Ukraine gibt es viele orthodoxe Christen, die eben auch sagen, nein, wir gehören weder zu dieser russisch-orthodoxen Kirche in der Weise, wie sie sich heute definiert, noch sind wir irgendwie für diese große Nähe von Staat und Kirche. Heißt das nicht, wir müssen sehr aufpassen, dass wir nicht sagen, in der Orthodoxie liegt die Nähe zwischen Kirche und Staat angelegt und die finden wir überall wieder? Müssen wir nicht gucken, was da unterschiedliche Leute aus dieser Theologie machen?
Das ist einerseits richtig, aber die Kirchen, die sie abgespalten haben, wollen auch eine Verbindung von Regierung und Kirche, genauso wie die anderen. Nur stellen sie sich das anders vor. Zum Beispiel Serbien, das ist eine enge Verbindung zwischen Kirche und Staat und sehr angenähert. Oder Rumänien, sehr eng, aber nicht russisch-orthodox, sondern rumänisch-orthodox. Und so gibt's auch ukrainisch-orthodox. Es hat sich ja die ukrainische Kirche abgespalten. Aber sie ist im Grunde so orthodox, dass sich die Bischöfe streiten, ob sie nun mehr russisch oder mehr ukrainisch sein wollen. Und das ist wieder eine Kirchenspaltung, die in der Weise stattfindet.
Ich würde jetzt noch das Beispiel Griechenland in den Ring werfen. Ja. Das ist auch eine, und zwar nationale griechisch-orthodoxe Kirche. Ja. Und es ist ein Land, was zur EU gehört, was eine halbwegs funktionierende Demokratie ist. Sie sagen aber auch, da hat die Kirche eine gewisse Tendenz zu konservativen bis antidemokratischen Tendenzen, und lese ich das richtig bei Ihnen?
Das hat mich selber überrascht. Ich bin auch in Griechenland viel gereist und habe das Gefühl gehabt, ein demokratisches Land und die Kirche relativ demokratisch. Das ist ein Irrtum. Seitdem auch so Sozialisten in Griechenland regieren und sich abwechseln mit Konservativen, da haben die durchgesetzt, die Sozialisten, dass man den Religionsbegriff nicht mehr im Pass drin hat. Denn wenn man Pass griechisch-orthodox steht, wird man bei der Berufswahl bevorzugt und auch sonst. Und die EU hat zur Bedingung gemacht, wenn Griechenland bei der EU ist, muss es ein säkularer Staat sein. Und da hat die Kirche das zu verhindern versucht. Kein säkularer Staat, denn das ist gottlos. Und die Kirche hat dann mobilisiert gegen die Regierung, dass sie der EU beitritt, aber im Grunde orthodox sein und auch erzreaktionär und konservativ. Das bleiben, und das ist sie bis heute. Die Regierung will säkular sein, die Kirche will es nicht sein. Und das ist ein Streit bis heute in Griechenland unerledigt. Die vorherige Regierung, die sozialistisch war, hat versucht, das in der Verfassung festzuschreiben, dass Griechenland ein säkularer Staat ist. Die nachfolgende konservative Regierung hat das wieder verhindert, und es bleibt in der Verfassung drin, enge Verbindung von Kirche und Staat.
Ich würde am Schluss noch gern über einen anderen orthodoxen Patriarchen reden, und zwar Bartholomäus den Ersten. Das ist der ökumenische Patriarch von Konstantinopel. Das ist sozusagen der Erste untergleichen, also der, dem so ein gewisser Vorrang eingeräumt wird, außer vom russisch-orthodoxen Patriarchen, der ihn nicht anerkennt. Sie haben ihn selbst getroffen und Sie waren ziemlich beeindruckt von ihm. Warum?
Ich war von ihm beeindruckt, weil er religiös weltoffen war. Aber das hat auch damit zu tun, weil er wenig politische Macht hat. Er muss dann auch auf keinen Herrscher Rücksicht nehmen. Er residiert in Istanbul und er kann sich frei entfalten. Er spricht ja auch fließend Deutsch, hat lange Zeit in Deutschland gelebt und weiß, was eine säkulare Demokratie ist. Und im Grunde vertritt er auch eine säkulare Demokratie. Natürlich, letzten Endes ist er auch überzeugt, dass die orthodoxe Kirche die Wahrheit am nächsten ist. Aber er ist am ehesten bereit, Dialog mit anderen Religionen zu haben, auch mit dem Islam. Und er hat Erdogan auch lange Zeit gelobt, weil Erdogan auf den Dialog eingegangen ist. Und Erdogan ist ja bis heute christenfreundlich, bei allen sonstigen autokratischen Neigungen. Die beiden haben sich lange Zeit sehr gut verstanden. Und warum er sich mit Putin nicht versteht und abgelehnt wird, weil er viel zu liberal ist und viel zu offen. Von dem engen Verbindung von Staat und Kirche rückt Bartholomäus ab. Das ist das große Problem für Putin und auch für Serbien.
Und ist aber vielleicht eine Chance für unser Bild der Orthodoxie zu sehen, dass das Verhältnis von Kirche und Staat da eben doch nicht überall und von allen gleich gedacht wird. Vielen Dank, Gerhard Schweizer, Kulturwissenschaftler und Autor des Buchs Kreuz und Schwert, Geschichte, Glaube und Politik der orthodoxen Kirchen. Erschienen im Herder Verlag, 240 Seiten, kosten 24 €.